HR Info. Das Interview.
Mit Uli Höhmann. Wann sind wir wirklich zufrieden? Eine Grundsatzfrage, eine Lebensfrage vielleicht auch und ein Buchtitel. Aber wann sind wir wirklich zufrieden, ist nicht etwa der 367. Ratgeber zu diesem Thema, sondern es ist ein populärwissenschaftliches Buch mit einer sehr fundierten Grundlage. Geschrieben hat es Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Uni Marburg. Herr Schröder, bevor wir zum großen Wir kommen, wollte ich erst mal Sie fragen, wann sind Sie denn zufrieden?
Es gibt in der Literatur was von einem Wissenschaftler mit dem wirklich unmöglich auszusprechenden Namen. Es geht ungefähr in die Richtung Michael Tschatschinski, Sie müssen es einfach mal googeln. Er hat das Konzept des Flow entwickelt. Das funktioniert bei mir ganz gut. Das Konzept ist, dass wenn man wirklich in der Arbeit vertieft ist und was auch macht, was so die eigenen Fähigkeiten auch total fordert, aber einen nicht komplett überfordert, dass man dann da so total eingetaucht ist und das hat ja vielleicht der eine oder andere, wahrscheinlich die meisten auch schon mal erlebt, dass man sich dann auch fragt, oh Gott, wo sind denn jetzt die letzten paar Stunden irgendwie hingegangen? Und das macht mich ziemlich zufrieden.
Und wann sind Sie glücklich oder ist das das Gleiche sogar?
Naja, also ich habe mir lieber Zufriedenheit als Glück angeguckt, weil das die Literatur sagt ist, Glück ist so ein schwieriges Gefühl, heute sind wir glücklich, morgen sind wir nicht glücklich, Sie trinken 3 Bier und Sie sind glücklich, kurz danach sind Sie es dann nicht mehr. Zufriedenheit ist mehr sowas, sagt man, nicht sowas rein Gefühltes, sondern dass die Leute sich mal kurz ihr Leben angucken mental und überlegen, ist das eigentlich so, wie ich es mir vorstelle? Und darum finde ich es einen sinnvolleren Maßstab als Glück, weil das eben wirklich zeigt, das wäre zumindest mein Argument, wenn Menschen zufrieden sind, dann sind sie offensichtlich in einer Situation in ihrem Leben, die zu ihnen passt, die vielleicht sogar zu dem passt, was Menschen im Leben brauchen. Und wenn sie es nicht sind, dann ist das vielleicht auch eine Situation, die nicht so gut zu dem passt, was Menschen im Leben brauchen.
Genau, also Sie erforschen so ein Thema Zufriedenheit als Soziologe per Befragung und das zu einer riesigen Bandbreite an Fragen, also jetzt nicht nur zu Einkommen, sondern eben auch Familie, Partnerschaft, Freizeit, Beruf, also all das steckt damit drin. Und Sie haben Ihre Erkenntnisse für Ihr Buch aus der größten und vor allem längsten Studie, die es dazu gibt, gezogen, nämlich das sogenannte sozioökonomische Panel, läuft seit 1984, ne? Seit 36 Jahren.
Genau.
Angesiedelt beim DIW, beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und das stellt dann diese Daten zur Verfügung für Sozialforscher wie Sie zum Beispiel. Und der Witz an diesem sozioökonomischen Panel ist ja, dass eben einerseits immer wieder dieselben Leute gefragt werden.
Genau.
Dann kann man ja dann sehen, was sich so verändert im Laufe eines Lebens.
Genau.
Es kommen aber auch immer noch mal neue Leute dazu.
Genau, das nennt man Panelmortalität, also sie haben Leute, die ziehen um und es gibt natürlich auch Leute, die sterben wirklich, die erreicht man dann nicht und dann muss man eben immer wieder auch mal neue Leute in dieses sogenannte Panel. Panel bedeutet einfach eine Befragung, bei der dieselben Leute immer wieder befragt werden, da muss man dann eben immer wieder auch Leute reinholen.
Und wie viele Menschen sind da jetzt insgesamt befragt worden, so in etwa?
Also insgesamt sind es 80.000 Menschen, die über 600.000 Mal eben seit 34 Jahren befragt wurden.
Eine häufige Art zu fragen in diesem Panel ist, dass man sich selbst einschätzen muss auf so einer Skala zwischen 0 und 10. Das wollte ich mit Ihnen jetzt auch mal machen. Wie zufrieden fühlen Sie sich auf einer Skala zwischen 0 und 10?
Also ich würde mir eine 7 geben. Meine Freunde regen sich dann immer auf, weil die meinen, ich müsste doch mindestens eine 8 haben.
Das ist aber auch so der Durchschnitt in Deutschland.
Genau, ja. Der Durchschnittswert ist so bei 7,4. Viele geben sich auch 8. Das ist die Zahl, die am häufigsten vergeben wird. Und das ist ja in gewisser Weise auch eine gute Nachricht, die meisten Menschen sind auch wirklich ganz zufrieden mit ihrem Leben. Also es gibt tatsächlich so 20% der Bevölkerung, die sich 9 oder 10 Punkte geben. Ein Drittel vergibt sich 8 Punkte und ich muss nochmal die genaue Zahl anschauen, aber ganz, ganz wenige Leute sind in der unteren Hälfte. Ich glaube, es waren weniger als 15%.
Das heißt, wenn Sie sich so eine 7 geben, gehe ich mal davon aus, Sie sind kerngesund, schlafen genug und sehen auch gut aus. Denn, naja, das sind die 3 Aspekte, die am meisten so einzahlen auf unser Zufriedenheit.
Am meisten weiß ich nicht, aber es sind eben erstaunlicherweise 3 Effekte, die extrem wichtig sind. Also Menschen, die sich schon immer für ungesund halten, die sind auf dieser Skala, die man ja von 0 bis 100 bewerten kann. Ich multipliziere die Werte, die Antworten von 0 bis 10 einfach mal 10 und dann hat man so eine Skala von 0 bis 100. Und wer sagt, wer sich schon immer als sehr ungesund eingeschätzt hat, wer meint, mir geht's gesundheitlich nicht so gut, der ist tatsächlich gigantische 42 Punkte unzufriedener als die Menschen, die sich schon immer für gesund gehalten haben. Um mal klarzumachen, wie viel das ist der Unterschied von jemand, der in den zufriedensten 5% ist, zu jemand, der in den allerunzufriedensten 5% ist. Viel Schlaf ist auch tatsächlich extrem wichtig. Also Menschen, die nur 4 Stunden schlafen, sind 6 Punkte unzufriedener als Menschen, die 9 Stunden schlafen. Und es scheint auch nicht so zu sein, es gibt ja Leute, die sagen, na, ich habe schon immer wenig geschlafen. Aber auch die sind nochmal viel unzufriedener, 18 Punkte unzufriedener als Menschen, die aber schon immer gesagt haben, ich brauche 7 oder 8 Stunden Schlaf. Also ist irgendwie banal, aber ist vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Viel schlafen oder ausreichend schlafen scheint unfassbar wichtig. Gesundheit scheint auch wirklich unfassbar wichtig.
Und das Aussehen und die Attraktivität.
Da ist der Effekt jetzt nicht ganz so stark, aber ja, die Menschen, die übrigens besonders von Frauen für sehr attraktiv gehalten werden, sind ungefähr 10 Punkte auf dieser 100er-Skala zufriedener als Menschen, die für, naja, sehr unattraktiv gehalten werden.
Wenn wir gerade nochmal Gesundheit und Aussehen nehmen, das heißt doch dann eigentlich, oder auch das Schlafbedürfnis kann man glaube ich auch dazu zählen, das heißt doch dann auch, für meine Zufriedenheit sind zu einem ziemlich großen Teil Dinge verantwortlich, für die ich gar nichts kann, die in meinen Genen liegen, oder?
Ja, also es gab sogar lange Zeit die Vermutung, dass der Versuch, zufriedener zu werden, ähnlich sinnlos ist wie der Versuch, größer zu werden. Sie können das machen, sie können ihre Knochen strecken, aber so wirklich wird ihnen das nicht gelingen. Und das lag an einer Untersuchung Ende der 70er Jahre, die gezeigt hat, dass selbst Leute, die im Lotto gewinnen und selbst Leute, die querschnittsgelähmt sind, kurze Zeit später gar nicht so viel unzufriedener sind als der Rest der Bevölkerung oder auch nicht so viel zufriedener, wenn sie im Lotto gewonnen haben.
Das heißt, die gewöhnen sich dran?
Genau, das nennt sich Setpoint-Theorie und an der ist auch viel dran. Also man hat gesehen, ganz, ganz viel, was Menschen passiert, führt nur dazu, dass sie langfristig auf einem Zufriedenheitsniveau sind, dass sie sowieso über die langfristige Zeit haben. Und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, naja, das ist einfach genetisch festgelegt. Wir sind mit unserer Zufriedenheit gefangen. Und da ist auch vieles dran. Sie können heiraten, sie sind viel zufriedener, aber 10 Jahre später sind sie so zufrieden wie vorher. Ihr Partner verstirbt, sie sind natürlich viel unzufriedener, aber ebenfalls 7, 8 Jahre später sind sie ungefähr da, wo sie vorher waren. Es gibt allerdings auch Effekte, von denen erholt man sich kaum. Interessanterweise, Männer, bei Frauen ist es nicht ganz so krass, erholen sich nie davon, arbeitslos zu sein. Es gibt sogar sowas wie Narbeneffekte. Selbst wenn sie einen Job haben, dann scheint sie die Arbeitslosigkeit ein Stück weit so traumatisiert zu haben, dass sie trotzdem eine gewisse stärkere Unzufriedenheit den Rest ihres Lebens mittragen. Und insgesamt führt das jetzt dazu, dass man sagt, dass 1/3 der Zufriedenheit tatsächlich festgelegt ist. Man kann sagen, durch unsere Gene bestimmt, vielleicht auch durch irgendwas, was uns passiert ist, als wir 1 Jahr waren. Auf jeden Fall, wir können es realistischerweise nicht mehr ändern. Ein 2/3 ist durch kurzfristig veränderbare Umstände beeinflussbar. Sie sind im Durchschnitt, werden sie im Urlaub zufriedener sein oder wenn sie gerade eben eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Aber das hält eben auch nicht so lange. Und ein 1/3 ist durch langfristig veränderbare Lebensumstände erklärbar. Also beispielsweise Leute, die eine höhere Bildung erlangt haben, sind danach ihr Leben lang etwas zufriedener, als sie eben waren, bevor sie diese Bildung hatten. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also 1/3, daran können wir nichts machen, 1/3 kurzfristig und 1/3 langfristig.
Martin Schröder, heute zu Gast in hr-info das Interview, Soziologieprofessor an der Uni Marburg und wir sprechen über seine Forschung und sein neues Buch über Zufriedenheit. Herr Schröder, lassen Sie uns mal so einige Faktoren nochmal durchgehen, die uns zufriedener oder vielleicht auch unzufriedener machen. Und ich würde dafür ganz gerne quasi mit Ihnen als Prototypen, also als Ausgangspunkt arbeiten.
Gott, jetzt
also,
habe ich ja Angst.
Nein, Sie sind 39, ja. Deutsch, weiß, ein Mann, Single, keine Kinder, leben in Köln.
Ja.
Sie sind Universitätsprofessor, haben gerade ein 2. Buch rausgebracht. Wenn Sie jetzt nicht Martin Schröder wären, sondern eine Martina Schröder und sonst wäre alles gleich, wären Sie dann genauso zufrieden?
Die Daten sagen ja. Also es gibt tatsächlich keine Zufriedenheitsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gibt sogar einen ganz kleinen trivialen Faktor insofern, als dass man sagen kann, dass Frauen zufriedener sind. Aber insgesamt muss man sagen, man kann nicht pauschal sagen, dass es Männern oder Frauen in unserer Gesellschaft besser geht.
Angenommen, Sie hätten 1.000 Euro netto weniger im Monat?
Das wäre erstmal ganz kurz nicht egal, weil ich mich an das gewöhnt habe, was ich habe. Langfristig wird das für meine Zufriedenheit keinen Unterschied machen. Also Sie können grob sagen, dass, und man muss auch noch mal ein ganz bisschen unterscheiden, wie viel Sie selber verdienen, hat ab ungefähr 2000 Euro netto kaum noch einen Einfluss auf Ihre Zufriedenheit. Er ist noch irgendwie da. Der liegt aber natürlich auch ein Stück weit daran, dass Menschen, die mehr verdienen, interessantere Jobs haben, eine bessere Bildung haben und so weiter. Wenn Sie jetzt aber mal rein den Wohlstand nehmen, wie viel steht in Ihrem Haushalt pro Haushaltsmitglied zur Verfügung? Dann kann man sagen, in einem Single-Haushalt, sobald Sie ungefähr 2000 Euro netto haben, in einem Paarhaushalt, sobald Sie 3700 Euro netto haben, mit einem Kind sind es 1000 Euro mehr, mit zwei Kindern 2000 Euro mehr. Aber ab ungefähr den Grenzen hat mehr Wohlstand überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Lebenszufriedenheit von Menschen.
Apropos Kinder, wie wird es um Ihre Zufriedenheit stehen, wenn Sie Kinder hätten?
Ich weiß zwar nicht, warum wir das immer an mir festmachen müssen, aber wir können es gerne machen.
Von irgendeinem Ausgangspunkt müssen wir ja
ausgehen. Von irgendeinem Ausgangspunkt. Das ist tatsächlich ein großes Rätsel in der Lebenszufriedenheitsforschung. Es findet sich kein Zusammenhang zwischen Kindern und Lebenszufriedenheit. Warum das so ist? Also eine Antwort ist, die ist total blöd, aber die ist einfach: Wenn Sie Kinder haben, haben Sie pro Haushaltsmitglied weniger Geld, weil Sie müssen es ja durch mehr Haushaltsmitglieder teilen. Wenn Sie das vermeiden könnten, in den wenigen Haushalten, die Kinder kriegen und gleichzeitig aber viel mehr Geld bekommen haben aus irgendeinem Grund, ja, die dann pro Haushaltsmitglied genauso viel haben wie vorher, da machen Kinder etwas, aber auch nur ein bisschen zufriedener.
Herr Schröder, Sie haben jetzt schon ab und zu mal durchblicken lassen, dass da das ein oder andere Ergebnis Sie auch selber überrascht hat. Hat das eigentlich irgendwas auch bei Ihnen verändert, dass Sie vielleicht das eine oder andere in Ihrem Leben, wie Sie es bisher eben gelebt haben, ja, ich weiß nicht, jetzt anders machen, besser akzeptieren können?
Ja, es gibt ja immer gesellschaftliche Erwartungen, die man vielleicht auch mehr oder weniger internalisiert hat, ne? Und wie Sie schon gesagt haben, ich bin jetzt zum Beispiel 39, ich habe noch keine Kinder und dachte immer so, ach, das ist ja komisch irgendwie. Ich habe wirklich nette, gute Freunde in Köln, die ich auch oft treffe, und vielen geht das auch so, und wir sind eigentlich alle so ganz zufrieden, aber es ist eben nicht so das Typische, ne? Und bei dem Ergebnis war es dann tatsächlich mal so, aha, also man braucht, also das zeigt sich übrigens nebenbei auch immer wieder, an fast allen Ergebnissen, Menschen brauchen soziale Kontakte. Man muss jetzt nicht sagen, sie müssen zu ihrer Mutter ein gutes Verhältnis haben oder zu ihrem Vater oder zu ihren Freunden oder sie müssen verheiratet sein oder nicht. Sie brauchen auf die ein oder andere Weise soziale Kontakte. Aber ohne die kommen sie kaum aus.
Also ob das jetzt Verwandte oder Freunde sind, ist eigentlich gar nicht
genau
richtig.
Sie brauchen Menschen, denen sie was mitteilen können, wer auch immer das ist. Aber ansonsten zeigt sich eben, es ist relativ egal, ob sie Kinder kriegen. Es ist relativ egal, ob sie auf der Stadt oder im Land leben. Und das kann einen, muss ich auch tatsächlich sagen, irgendwie auch entspannen. Also bei vielem kann man einfach sagen, wir machen uns da riesige Gedanken drüber. Aber letztlich ist der Unterschied auch nicht so gigantisch groß.
Sie klingen recht zufrieden und haben es ja auch schon gesagt, Sie schätzen sich selber da auf diesem Durchschnitt ein in Deutschland,
genau.
bei 7. Wann waren Sie bisher in Ihrem Leben am unzufriedensten? Können Sie sich noch erinnern?
Oh, schwer zu sagen. Aber also der Weg zum Dasein als Wissenschaftler, der ist ja durchaus völlig absurd. Sie haben quasi bis zu Ihrer ersten Professur überhaupt keine Sicherheit. Also egal, wie gut die Arbeit ist, die Sie machen. Sie müssen immer hoffen, dass Sie in einem Monat irgendwie wieder einen Vertrag haben und Ihr letzter Vertrag läuft gerade aus. Und umgekehrt, darüber könnte man sich ja auch aufregen, ist es, sobald Sie einmal auf diesem Beamtenstatus sind, können Sie ja durchaus sogar schlechte Arbeit machen und Sie können trotzdem nicht mehr gekündigt werden.
Das heißt, so in der Phase, so als Doktorand oder Postdoc, da waren Sie unzufriedener als heute?
Das war schon manchmal schwierig. Also es ist schon manchmal was, was einen wirklich belastet, ne? Wenn man einen Vertrag hat und der nächste endet dann in Kürze. Und Herrgott, ich meine, dann gibt's natürlich so die Lebenskrisen, die fast jeder mal durchmacht, ne? Liebeskummer oder irgendwie schlimm verlassen worden sein oder so. Da geht's einem dann nicht unbedingt so gut.
Der Marburger Soziologieprofessor Martin Schröder ist heute zu Gast in HR Info das Interview und wir reden über seine Forschung zur Zufriedenheit. Dafür hat er die sehr große und sehr breite Datenmenge des sozioökonomischen Panels ausgewertet, rund 600.000 Befragungen über einen Zeitraum von über 30 Jahren. Herr Schröder, als Laie hatte ich eigentlich erwartet, dass Sie mir mit Ihren Forschungsergebnissen zeigen, wie sich unsere Gesellschaft fortentwickelt hat im Laufe dieser 30 Jahren. Aber Sie haben festgestellt, dass wir uns vor allem in einer Hinsicht offenbar überhaupt nicht weiterentwickeln, nämlich was traditionelle Rollenbilder angeht.
Naja, man muss dazu sagen, ich messe gar nicht die Rollenbilder direkt. Ich schaue mir einfach an, in welchen Lebensumständen Menschen zufrieden sind. Und das Interessante ist eben, dass während vielleicht möglicherweise einerseits Menschen sagen, ich möchte ja ganz modern leben und ich möchte mir ja alles ganz gleich aufteilen, ist ein immer wieder erstaunliches Ergebnis der Daten, dass Menschen gerade in diesen nicht gleichberechtigten, sondern sagen wir mal traditionellen Partnerschaften erstaunlich zufrieden sind. Also auch so erstaunlich zufrieden, wie es mir als Gesellschaftswissenschaftler, wenn ich sozusagen Hebel umlegen könnte und mir eine andere Gesellschaft wünschen könnte, gar nicht immer unbedingt passen würde. Aber das ist ja egal. Es geht ja erstmal darum, was in den Daten steckt und nicht, was ich jetzt für richtig oder falsch halte.
Und das bezieht sich vor allem auf drei Punkte, nämlich die Aufteilung der Hausarbeit zwischen Mann und Frau, der Verdienst und die Zeit, die man mit der Familie verbringt.
Genau, also die Zeit, die man mit der Familie verbringt, da ist der Effekt gar nicht so extrem stark. Was sich aber zeigt ist, Väter sind umso zufriedener, umso länger sie arbeiten. Und bei Müttern zeigt sich dieser Effekt überhaupt nicht. Das ist schon mal irgendwie total merkwürdig.
Wobei sogar eigentlich, die sind ja froh, wenn die Männer lange arbeiten.
Und nicht also nicht sind. Nur, das könnte man ja denken, die Väter sind froh, wenn sie länger aus dem Haus sind und die Frauen sind dann aber total unzufrieden. Nein, auch die Mütter sind zufriedener, wenn die Väter ihre eigenen Kinder länger aus dem Haus sind. Also völlig verrückt. Beide sind am zufriedensten, wenn der Mann ungefähr 4-mal so lange arbeitet wie die Frau. Und was übrigens auch heißt, dass es nicht dieses Modell, die Frau arbeitet gar nicht, aber was anscheinend am besten zu funktionieren scheint, ist, der Mann arbeitet Vollzeit und sehr lange und die Frau verdient noch was dazu.
Und völlig frappierend eben auch bei der Aufteilung der Hausarbeit, beide Mann und Frau sind im Schnitt zufriedener, wenn die Frau mehr Hausarbeit macht.
Absurderweise, man muss auch sagen, beide sind nicht total unzufrieden, wenn sie sich die gleich aufteilen. Aber in dem Fall, in dem der Mann fast die gesamte Hausarbeit erledigt, ist die Frau viel unzufriedener. Und es gibt sogar Untersuchungen, völlig verrückt, wirklich völlig absurd, Paare, in denen sich die beiden die Hausarbeit gleicher aufteilen, haben weniger Sex, mit dem sie dann auch noch unzufriedener sind.
Warum ist das so?
Die wenigsten Männer stehen auf Frauen, die eine tiefere Stimme haben als sie selber. Und die wenigsten Frauen stehen auf Männer, die Röcke tragen. Wir stehen beim anderen Geschlecht auf Verhalten, das eben durchaus diesem anderen Geschlecht auch entspricht. Es ist selten so, dass wir es als Mann gerne haben, wenn, was weiß ich, die Frau sich einen Bart aufgeschminkt hat oder sowas. Und leider, muss man ein Stück weit sagen, sind halt relativ viele Verhaltensweisen, viel Geld zu verdienen, Hausarbeit zu machen, eher männlich oder weiblich konnotiert. Und bei allen Lippenbekundungen, was wir oft sagen, was wir gerne hätten, scheint unsere reale Zufriedenheit dann, und ich sage ja absurderweise, ist ja nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe oder gerne so hätte, oft höher zu sein, wenn wir eben diesen Geschlechterstereotypen entsprechen, komischerweise.
Konservative dürften sich doch jetzt massiv bestätigt fühlen durch ihre Forschung. Also ja. So in dem Sinne, so wir haben es immer schon gesagt, die Emanzipation bringt nichts. Frau ist ja im Herd zufriedener und der Mann im Job.
Wenn ich Forschung betreibe, dann geht es mir jetzt erstmal nicht darum, dass ich immer frage, könnte jetzt irgendwer, der konservativ ist, sich daraus bestätigt fühlen oder nicht? Und wenn doch, dann, das müsste man ja auch fragen, was soll ich denn dann ansonsten machen? Ich kann ja nicht sagen, das findet sich so in den Daten. Das scheint erstmal die Realität zu sein, aber jetzt sind das Forschungsergebnisse, die ich unterdrücke, weil die sozusagen, was weiß ich, mir als grüne Mitglied nicht passen, aber dem CDU-Mitglied besser passen könnten. Also das wollen wir ja auch nicht. Ich meine, Wissenschaft darf ja nicht nur daraus bestehen, dass wir die Sachen herausfinden, die wir sowieso schon alle immer vermutet haben oder die wir sozusagen sowieso alle gerne hätten. Und ich erzähle den Leuten ja auch nicht, was sie daraus machen sollen. Also wenn jetzt jemand sagt, das habe ich schon immer so gesehen, okay. Aber wenn jetzt jemand sagt, und das zeigt uns, was wir noch an der Welt verändern müssen, dann würde ich auch sagen, okay. Sozusagen meine Aufgabe ist es, mit den Daten zu zeigen, wie die Welt ist, so gut ich kann. Und ich mache natürlich auch Fehler, aber zum Beispiel habe ich die sogenannten Do-Files, mit denen ich die Ergebnisse berechnet habe, die stehen im Internet. Das heißt, jeder andere Wissenschaftler, der diese Statistiksoftware Starter hat, kann einfach gucken, habe ich mich irgendwo verrechnet, habe ich irgendwelche komischen Berechnungen getroffen, die man auch anders machen könnte. Und das, würde ich sagen, ist meine Verantwortung als Wissenschaftler. Aber jetzt zu sagen, ich muss meine eigenen Ergebnisse zensieren, weil da könnte mal was bei rauskommen, sozusagen, was irgendwer gut findet, den ich nicht gut finde, das finde ich, darf Wissenschaft wiederum auch nicht machen, weil es geht eben um Wahrheitsfindung.
Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Uni Marburg, heute zu Gast in hr-info das Interview. Herr Schröder, wir haben ein Ritual in hr-info das Interview, und zwar unsere Interviewbox, in die wir dann immer was reintun für unsere Gäste.
Ja.
Wir sitzen uns jetzt ja leider gerade nicht direkt gegenüber, sondern Sie sind uns zugeschaltet aus dem Studio beim WDR in Köln. Ich schicke Ihnen jetzt gerade mal ein Bild aufs Handy.
Mhm.
Ich hoffe, es kommt gleich bei Ihnen an.
Ja.
Schauen Sie es einfach mal an und beschreiben Sie mal, was Sie sehen.
Herr Höhmann, ich sehe einen Mann, der fragt, und wie verbringen Sie Ihre Elternzeit gegenüber einer Frau, die mit ganz, ganz vielen Kindern sozusagen im Chaos sitzt?
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Da habe ich mich verlesen, genau.
Ein Cartoon, ja. Wissen Sie zufällig, haben Sie eine Idee, wo ich den herhaben könnte?
Nee, habe ich nicht.
Er ist aus der Broschüre Leben in Deutschland aus dem Jahr 1984. Das heißt, diesen Cartoon haben alle 5000 Haushalte zu sehen bekommen, die damals bei der ersten Runde des sozioökonomischen Panels befragt worden sind.
Okay.
Genau. Und ja, was meinen Sie? Würde man den Cartoon heute auch nochmal so reinmachen? Die Frau mit dieser riesen Kinderschar, die man fragt, und jetzt, wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Naja, der Cartoon hat natürlich eine bestimmte Implikation, die auch dazu führen kann, dass man die Fragen anders beantwortet. Also wenn ich jetzt sehe, eine Frau, die gefragt wird, wie verbringen Sie Ihre Freizeit, man sieht aber, dass die total überlastet ist mit den ganzen Kindern, um die sie sich kümmern muss, dann impliziert das natürlich, Frauen haben überhaupt keine Freizeit, weil die sind ja so gestresst durch ihren Haushalt und weil sie sich um die ganzen Kinder kümmern müssen. In dem Sinne, dass ich gerne will, dass Leute Fragen beantworten, ohne da irgendwie voreingenommen zu sein, halte ich das natürlich nicht für so gut, dass man ihnen so Cartoons zeigt. Hm.
Zeugt aber ja eigentlich schon von so einer gewissen Selbstironie unter Soziologen, oder?
Ja, das
gibt's
mag schon sein.
Durchaus?
Naja, also, dass viele von uns Müsli essen und in komisch reden, so dass man sie nicht versteht, und in Sandalen rumlaufen, da ist nicht immer, aber schon oft was dran, muss man sagen.
Also ich glaube, es gibt wirklich kaum ein anderes Studienfach, wo es so viele Vorurteile und Klischees gibt wie über Soziologen.
Ja, vielleicht ja auch wegen der Soziologen.
Ja, also ist doch was dran. Also so Langzeitstudenten, die Taxi fahren, mit Adorno-Zitaten nerven.
Ja, also mich nerven sie damit auf jeden Fall, weil sie haben es ja gemerkt, ich bin ja eher so ein datengetriebener Soziologe. Aber ich weiß gar nicht, jetzt überlegen Sie mal zu einem Physiker oder zu einem Mathematiker und vielleicht auch zu jemand, der Romanistik studiert, hat man doch irgendwie genau solche Vorurteile. Also ich glaube, da würde ich eher sagen, nennen Sie mir mal einen Studiengang, wo man jetzt überhaupt keine Vorurteile zu hat.
Da mag was dran sein, aber Soziologie gilt gern als so ein ganz typisches Laberfach. Ist da was dran?
Ja, also und das ist auch tatsächlich, was mich in meinem Studium unfassbar genervt hat. Man hat eine Frage, vielleicht auch an den Dozenten, und anstatt zu sagen, naja, der Forschungsstand ist das und das, kommt dann sowas zurück wie, ja, was vermuten Sie denn? Und Sie haben es ja jetzt einerseits ein bisschen gemerkt, man kann auch zum Beispiel jetzt mit den SÖP-Daten nicht immer alles, also mit den Daten des sozioökonomischen Panels auch nicht immer alles bis zum Ende beantworten, weil man nicht weiß, warum gibt es die Zusammenhänge, weil man zum Beispiel auch nicht weiß, wenn es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, liegt das daran, dass die so sind, oder liegt das daran, dass die sozusagen so beeinflusst wurden. Aber ich denke schon, und dass es gerade heutzutage wirklich möglich ist, mit empirischer Sozialforschung wirklich, und ich hoffe auch ein bisschen das gemacht zu haben, Leuten Antworten auf die Fragen zu geben, die sie wirklich haben. Warum wählt denn jemand die AfD? Wann sind denn Menschen zufrieden? Wird die Welt denn jetzt besser oder nicht? Und inwiefern wird sie es und inwiefern nicht? Und das sehe ich zumindest als meine Aufgabe, denn mich nervt diese Laberei in der Soziologie wirklich unfassbar, kann ich Ihnen sagen.
Sagt der Soziologieprofessor Martin Schröder. Eine Frage, eine letzte Frage habe ich noch, Herr Schröder.
Ja, gerne auch zwei.
Sind Sie mit dem Interview zufrieden?
Ja, ich fand das wirklich interessant. Es ist ja immer so ganz nett, wenn so ein Interview einfach sich so ein bisschen anfühlt wie ein ganz normales Gespräch. Und das hatten wir doch hier eigentlich.
Herzlichen Dank, Martin Schröder.
Gerne.
Das war HR Info, das Interview. Heute mit Martin Schröder, Professor für Soziologie an der Uni Marburg. Und von ihm ist gerade ganz neu erschienen im Bertelsmann Verlag das Buch »Wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld«. Das Interview gibt's auch als Podcast im Internet bei uns bei hrinforadio.de. Ich bin Uli Höhmann.